für diese Stunde eine Predigt, ein Studium über das Heiligtum vorbereitet. Ich sehe, hier ist der Beamer nicht mehr in der richtigen Position, ja, aber wir nehmen das gelassen hin, ja. Da müsste man mal etwas geändert werden in der Position da oben mit dem Beamer. Erlösung im Heiligtum. Die Bedeutung des Erlösungswerkes Jesu Christi. Wir lesen einen Text im Hebräer, Kapitel 8, die Verse 1 und 2. Das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat und nicht ein Mensch. Hauptsache. Wir hatten eben gelesen, das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Hauptsache? Hauptsache gesund. Hauptsache, ich habe Spaß. Hauptsache, das Konto stimmt. Was gibt es nicht alles für Hauptsachen in dieser Welt? Was ist die eigentliche Hauptsache? Die Hauptsache aller Hauptsachen. Das lesen wir in der Bibel. Ich möchte den Text, den wir eben gelesen haben, noch einmal in einer anderen Übersetzung mit euch lesen. Das Wichtigste aber ist, unser hoher Priester hat sich auf den höchsten Ehrenplatz im Himmel gesetzt, an Gottes rechte Seite. Dort dient er im Zelt, dem wahren Heiligtum, das vom Herrn und nicht von Menschen errichtet wurde. Für Paulus war das Wichtigste, die Hauptsache, Jesus ist unser hoher Priester und dient im himmlischen Heiligtum. Wenn Paulus, der diesen Brief geschrieben hat, wenn für Paulus dieses das Wichtigste war, dann möchte ich sagen, dann ist es für alle, die mit ihm an Jesus glauben, ebenso die Hauptsache, das Wichtigste, auch für dich und mich. Das Heiligtum ist eines der bedeutsamsten Themen der Heiligen Schrift. Ich zitiere aus Adventisten heute, Nummer 2, Seite 13, Seite 24. Ellen White sprach vom irdischen Heiligtum und seinen Ritualen als eine geraffte Vorschau auf das Evangelium und vom himmlischen Heiligtum und seinem Dienst als dem echten Mittelpunkt des Werkes Christi für die Menschen und der Grundlage des Glaubens. Das Heiligtum ist die Grundlage unseres Glaubens. Erlösung im Heiligtum. Die Geschichte des Heiligtums beginnt in der Wüste Sinai. Dieses Bild lässt uns eine kleine Vorstellung von dem erahnen, was damals in der Wüste ablief. Wir sehen hier, in der Mitte steht das Heiligtum. Und um dieses Heiligtum herum viele, viele, viele Zelte. Tausende. Wisst ihr, wie viele Menschen das waren, die hier mit Mose auf dem Weg waren, von Ägypten nach Kanaan? Wer weiß das ungefähr?
600.000.
Ja, das waren die wehrfähigen Männer. zwischen 20 und 60. Ja. Also wir können etwa sagen, 2 Millionen. Ein Zeltlager. Camping. Mit 2 Millionen Menschen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ah, das ist also. Ja. Es mussten ja auch sanitäre Einrichtungen und alles, das musste ja alles klappen. Das durfte keine Seuche entstehen, ja? Okay, so. Also in der Wüste. Dort im Hintergrund sehen wir den Berg Sinai. Und die Geschichte, die Mose aufgezeichnet hat, die er ja selbst erlebt hat, war so, dass man sagen muss, Gott hat vom Berge Sinai aus, muss ich das ein bisschen näher machen? So, Gott hat vom Berge Sinai aus die 10 Gebote verkündigt. Erst mündlich und dann gab er Mose den Auftrag, komm zu mir auf den Berg, und dort überreichte er dem Mose die 10 Gebote. In welcher Form? Ja, 2 Steintafeln. Selbst geschrieben. Das war das einzige Dokument, was es je auf dieser Erde gegeben hat, das Gott selber geschrieben hat. In Stein eingraviert. Gleichzeitig, als das geschehen war, gab Gott dem Mose den Auftrag, sie sollen mir ein Heiligtum bauen. Das heißt, das Volk Israel sollte ein heiliges Zelt errichten. 2. Mose 25, Vers 8. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Mit anderen Worten, die vielen, vielen tausenden Millionen von Menschen, die hier versammelt sind, die hier leben, ja, sind das Volk Gottes. Und in der Mitte dieses Lagers hat Gott seine heilige Wohnstatt, sein Zelt. Das war damals in der Wüste auch ein Zelt. Es musste ein Zelt sein. Warum? Dass man es gut transportieren, zusammenlegen und weiter. Das kennen wir ja vom Camping her. Ja? Legst dein Zelt zusammen und dann gehst du wieder. Und so war das damals auch. Ja. Das heilige Zelt. Der Grundgedanke des Heiligtums bestand darin, dass Gott unter seinem Volk wohnen wollte. Er wollte ihnen nahe sein. Aber hier gibt es jetzt ein Problem. Wisst ihr welches? Das Problem lautet, wie kann der reine und heilige Gott unter sündigen Menschen wohnen? Geht das? Eigentlich nicht. Denn der heilige Gott, der reine Gott, der ohne Makel und Sünde ist, und die sündigen Menschen auf dieser Erde, die können nicht zusammenkommen. Das passt nicht zusammen. Das mussten schon Adam und Eva erleben, als sie gesündigt hatten, schickte Gott sie aus dem Garten Eden heraus. Und doch hat Gott einen Weg gefunden. Ich denke hier an das Wort, das Salomo sagte, als er den Tempel gebaut hatte. Der Tempel war ja auch die Wohnung Gottes. Da heißt es hier, Salomo betet, als er den Tempel einweiht. Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Nun, der Tempel in Jerusalem war natürlich bedeutend schöner und besser ausgestattet als dieses Zeltheiligtum in der Wüste. Gott machte es trotzdem möglich. Und damit es möglich wurde, hat Gott sich einen Platz, einen ganz kleinen Platz in diesem Heiligtum reserviert. Wer kann mir sagen, wie hieß dieser Platz? Jawohl. Übrigens, das war verborgen. Ja? Hier seht ihr das Heiligtum, den Vorhof, und dann geht der Priester hier hinein, und im Heiligtum selbst gab es zwei Räume. Das Heilige und ganz dahinter das Allerheiligste. Und in dem Allerheiligsten, da war Gott. Ich möchte fast sagen, an diesem Punkt im Allerheiligsten war die Stelle, wo Himmel und Erde sich berührten, wo der heilige Gott sich dem sündigen Menschen offenbart. Und nicht nur das, sondern der ganze Heiligtumsdienst, der jetzt im Volke Israel aufgebaut und durchgeführt wurde, über viele, viele, viele Jahre, auch nachher in Jerusalem, sollte bewirken, sollte zeigen, es gibt einen Weg aus der Verlorenheit der Sünde zu Gott zurück in seine Nähe und in das ewige Leben. Im Heiligtum, begegnen sich Himmel und Erde. Nun, Mose baute dieses Zelt nach einem Muster. Man kann jetzt nicht sagen, das war die Idee von Mose oder seinen Mitarbeitern. Absolut nicht. Alles, was wir hier sehen und wie es gestaltet war und aufgebaut war, war der Gedanke Gottes. Gott hatte diesen Plan ihm offenbart. In 2. Mose 25, Vers 9 lesen wir: Genau nach dem Bild, das ich dir von der Wohnung und ihrem ganzen Gerät zeige, sollt ihr es machen. Und sie haben es so gemacht. Ja, sie haben es so gemacht. Das irdische Heiligtum, also ich möchte noch erwähnen, wenn es hier heißt, nach dem Bild, das ich dir zeige, was hat denn Mose gesehen auf dem Berg? Mose hat auf dem Berg das von Gott erbaute himmlische Heiligtum gesehen. Genau genommen muss man sagen, das himmlische Heiligtum, das es damals schon gab, ist das Urbild, das Vorbild, das Original, nach dem das irdische Heiligtum gestaltet und gebaut worden ist. Ja, wir müssen dann sagen, dass der Tempel in Jerusalem, der später von Salomo gebaut worden ist, ja, das soll das schönste Gebäude gewesen sein, was es je auf dieser Erde gegeben hat, ja, dass dieser Tempel in Jerusalem nach demselben Prinzip aufgebaut war, wie wir eben auch die Stiftshütte, das Zelt gesehen haben. Das irdische Heiligtum bestand aus drei Abteilungen. Erstens, also der irdische Versöhnungsdienst vollzog sich in drei Schritten. Erstens das Opfer, zweitens die Vergebung, drittens die Versöhnung. Ich werde versuchen, jetzt in meiner Predigt das genau aufzuzeigen, was die einzelnen Schritte bedeuten. Die Schritte 1 und 2 geschahen im täglichen Dienst. Jeden Tag durch die Opferung der Tiere. Der dritte Schritt geschah einmal im Jahr am großen Versöhnungstag, dem Yom Kippur. Ein Schritt nimmt die Strafe auf sich. In Israel war dieser Stellvertreter ein Tier. Es wurden verschiedene Tiere geopfert. Stiere, Kälber, auch Ziegen, auch Schafe, Böcke und so weiter. Aber es waren alles reine Tiere. Die Vergebung der Sünden, so zeigt uns die Heilige Schrift, ist für Gott keine Kleinigkeit. Zunächst heißt es, ich lese jetzt erstmal den Text. Ich lese den Text. Ja, hier, 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die Gott gilt. Also Gott legt unsere Sünde auf Christus. Ja. Und dann heißt es hier, Hebräer 9, Vers 22, und es wird fast alles nach dem Gesetz mit Blut gereinigt. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Was heißt das? Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Wenn wir zu Gott kommen, wenn wir zu Jesus Christus gehen und ihn um Vergebung unserer Sünden bitten, was glauben wir dann, Karin? Dann glauben wir, dass Gott auf unsere Bitte hört und durch die Vermittlung Jesu unsere Sünden vergibt. Aber hier steht doch in diesem Text, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung.
Ja, Jesus hat für uns sein Blut vergossen, aha, damit die ganze Menschheit mit Gott versöhnt werden kann.
Wenn Gott deine und meine Sünden vergibt, egal was es gewesen ist, er tut es und er hat es gesagt, dass er es tun will. Dann geschieht das nur aufgrund der Tatsache, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat. Das ist so. Jedes Mal, wenn wir ihn um Vergebung bitten, geschieht das aufgrund der Gnade und der Vergebung. Das irdische Heiligtum in der Wüste hilft uns verstehen, was bei Gott Vergebung der Sünde bedeutet. Meine Lieben, das war keine Kleinigkeit für Gott, dass er uns die Sünden wegnehmen kann. Und wenn man so bedenkt, wie viele Sünden hat man in seinem ganzen Leben getan? Und nicht nur meine, deine und dann und Millionen und Milliarden von Menschen. Gott vergibt Sünde, jawohl, aber nur unter einer Bedingung. Es muss Blut fließen. Das heißt mit anderen Worten, für die Vergebung der Schuld muss jemand sein Leben geben. Und das ist Jesus. Ich möchte jetzt anhand dieses Bildes nochmal ganz kurz den Ablauf des Heiligtumsdienstes euch erklären. Ihr seht hier unten, da ist ein Eingang. Also das ganze Heiligtum war von einem Zaun umgeben, ja, und hier war ein Eingang. Hier war die Öffnung. Ihr seht hier unten, da steht ein Israelit, und was hat er bei sich? Ein Lamm. So. Und jetzt geht er hinein, und da kommt der Priester und empfängt den Israelit. Was macht er als erstes? Wer weiß das? Bitte? Ja, er guckt sich das Lamm an. Na, was bringst du denn damit? Lahmt das Tier? Ist es irgendwie krank oder was? Welche Tiere durften nur geopfert werden? Vollkommen gesund. Absolut reine Tiere und gesunde Tiere. Warum? Ganz einfach. Alle diese Tieropfer, die Tausende und Millionen von Tieropfern, deuten nur auf wen hin? Auf Christus, dessen Blut rein und heilig war. Ja. So, wenn das Lamm in Ordnung war, dann ging der Israelit hier in diesen Vorhof. Wir sehen hier, wie der Israelit niederkniet. Und er legt seine Hände auf den Kopf des Tieres. Der Priester steht dabei. Was tut der Israelit jetzt? Nee, vorher. Er bekennt seine Schuld. Und in dem Moment, wo er seine Schuld bekennt und die Hände auf den Kopf des Tieres legt, wird die Sünde auf das Tier übertragen. Und dann, was machte der Israelit dann? Er nahm das Messer und gab dem Tier den Todesstoß. Die hatten eine besondere Art von Schlachten, ja? Das sogenannte Schächten. Das Tier musste ausbluten. Und der Priester stand daneben und in einer Schale, die hielt er dahin und hat dann das Blut des Tieres aufgefangen. Und jetzt ging er mit dieser Schale in das Heiligtum. Da seht ihr, da geht der Priester hinein. Und im Heiligtum war zunächst hier das Heilige, der erste Raum. Das war hier alles zu, natürlich, mit einem Vorhang. Und dann ging er mit der Schale bis an den Vorhang rein und stellte sich davor, ungefähr mit dem folgenden Gedanken. Hinter dieser steht oder kniet der Sünder. Er hat seine Schuld bekannt. Hier ist das Blut. Das Tier ist gestorben. Dann nahm er von dem Blut einige Tropfen, sprengte sie an dem Vorhang, ging wieder hinaus und schüttete den Rest des Blutes hier am Brandopferaltar auf die Erde. Jeden Tag. Überlegt einmal Folgendes. 2 Millionen Menschen. Wie viel Schuld? Wie viel Sünde? Wie viele Opfer? Jeden Tag. Jetzt wurde dadurch, dass das Blut an diesen Vorhang gespritzt worden war, ich möchte es mal so erklären, die Sünde auf das Heiligtum übertragen. Und nun im Laufe der Tage und der Wochen und der Monate war das Heiligtum verunreinigt worden durch die Sünde, denn es wurde dort abgelegt. Einmal im Jahr war der Yom Kippur. Das war ein ganz besonderer Tag. An diesem Tag musste das ganze Volk sich innerlich und äußerlich vorbereiten. Sie haben gefastet, gewaschen und dann mussten sie, müsst ihr euch jetzt Folgendes vorstellen, das ganze Volk um das Heiligtum herum sich versammeln. Und jetzt trat der hohe Priester in Aktion. Was machte der? Der hatte schon vorher 2 Ziegenböcke ausgewählt. Er warf das los. Ein Ziegenbock war das Symbol für Christus. Der 2. Ziegenbock war für Azazel das Symbol für Satan. Dann ging der hohe Priester hinein in das Allerheiligste. Er schlachtete den Ziegenbock, fing das Blut auf und ging jetzt mit diesem Blut hinter diesen Vorhang hier vor die Bundeslade. Das war der einzige Augenblick, den es gegeben hat, wo ein Mensch direkt vor Gott stand. Ich glaube nicht, dass der hohe Priester Gott gesehen hat. Da war ein Licht dort. Aber Gott hielt seine Hand auf ihn. Übrigens, er musste für sich selbst auch einen Stier opfern. Und mit dem Blut des Stieres musste er auch in das Allerheiligste hinein, damit er selbst rein war. Und dann ging er für das Volk mit dem Blut des Ziegenbockes dort hinein. Er stand hier vor der Bundeslade und sprengte von diesem Blut 7-mal auf den Deckel. Dann ging er heraus. Dann ging er heraus, trat draußen im Vorhof zu dem zweiten Ziegenbock, legte die Hände auf sie, bekannte die ganze Schuld des Volkes. Und dann war ein Mann bereit, der jetzt den Ziegenbock an einem Strick hinausführte. Und wohin wurde er gebracht? In die Wüste. Dort musste er umkommen. Das war das Symbol für den Satan. Die Sünden des Volkes von einem ganzen Jahr wurden jetzt auf diesen Ziegenbock gelegt. Das heißt, mit anderen Worten, wenn der große Tag des Gerichts kommt, wenn Gottes Volk erlöst wird, wenn nach den 1000 Jahren die Kinder Gottes schon das Reich Gottes betreten haben, dann wird die ganze Schuld, auch der Gläubigen, die ganze Schuld, auf wen gelegt? Auf den Satan. Ja, und er muss dafür büßen. Durch den Dienst der Priester im irdischen Heiligtum wissen wir, was Jesus als unser Erlöser für uns getan hat und im Himmel noch heute für uns vollbringt. Vom irdischen zum himmlischen Heiligtum. Das irdische Heiligtum war ein Anschauungsunterricht der Erlösung, die im Himmel geschieht. Zweitens, wenn wir die Funktion des irdischen Heiligtums verstehen, können wir die Schritte der Erlösung auf das himmlische Heiligtum übertragen. Ich sagte ja eben, das irdische Heiligtum war eine genaue Kopie von dem, was im Himmel existierte. Zwischen irdischem und himmlischem Heiligtum gibt es nur einen Unterschied. Jesus ist das Opfer und der hohe Priester zugleich in einer Person. Das konnten sie im irdischen Versöhnungsdienst nicht so machen. Das ging einfach nicht. Ja. Unsere Erlösung geschieht in 3 Schritten. Erstens, Jesus ist unser Stellvertreter. Jesus stirbt für uns. 1. Petrus 2, Vers 24, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Zweitens, Jesus ist unser Fürsprecher. Er bittet Gott um Gnade, wenn wir um Vergebung unserer Sünden bitten. 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Drittens, Jesus ist unser Anwalt im Gericht. Er tritt vor Gott für uns ein, wenn unser Name im Gericht genannt wird. Hebräer 7, Vers 25. Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Für immer selig machen, das ist das Entscheidende, denn er bittet für sie. Unser Erlöser, Jesus Christus. Nirgendwo im Himmel oder auf Erden gibt es einen besseren Stellvertreter für Gott, vor Gott, für uns als Jesus. Unermesslich groß ist das Opfer, das der Sohn Gottes für die Menschen brachte. Er stieg vom Himmel herab und legte seine göttliche Gestalt ab. Er wurde ein Mensch wie wir, genauso geboren, in die Welt hineingekommen, lebte so wie wir auf dieser Welt. Er ging über diese Erde in vollkommenem Gehorsam gegen Gott. Er sündigte nicht ein einziges Mal. Er tat Gutes, segnete die Menschen, heilte ungezählte Krankheiten, weckte sogar Tote auf. Er predigte die gute Botschaft von der Erlösung Gottes für die sündigen Menschen. Er predigte vor vielen, vielen Tausenden von Menschen, aber manchmal auch nur für einen einzigen, wie auf diesem Bild zu sehen. Wer war es? Nikodemus. Der war zu ihm in der Nacht gekommen, weil er nicht von den anderen Leuten gesehen werden wollte. Das schönste Wort, das unser Erlöser auf dieser Erde gesprochen hat, hat er hier diesem Nikodemus gesagt. Wisst ihr, wie es heißt? Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das andere Wort stammt, hat er auch den Nikodemus gesagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und dann hat er dem Nikodemus auch dieses Wort gesagt, so wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat. Ihr kennt die Geschichte. Auf einem Stab wurde eine eherne Schlange erhöht. So wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, so wird des Menschensohn erhöht werden, damit alle, die in ihn glauben, nicht verloren werden. Wurde er erhöht? Ja. Als Nikodemus unter dem Kreuz stand, wusste er, das ist er, der Erlöser, mein Erlöser. Jesus ging freiwillig an das Kreuz. Er opferte sein reines, heiliges Leben und starb für uns, für Nikodemus, für dich und mich. Seit seiner Auferstehung und Himmelfahrt steht Jesus als unser Mittler vor Gott. Mit derselben Hingabe, die Jesus auf Erden den Menschen entgegenbrachte, tritt er heute vor Gott, vor dem Vater für uns ein. Wenn wir ihm unsere Schuld bekennen und in Demut um Vergebung bitten, bewirkt er vor dem Vater die Vergebung unserer Sünden. Seit 1844, was ist dann seit 1844? Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Jesus steht im Allerheiligsten des himmlischen Heiligtums vor dem Vater. Er hält Gericht, die Namen werden genannt. Namen werden angenommen und verworfen. Unser Mittler vor Gott. Es geht um die letzte große Entscheidung für die ganze Ewigkeit. Noch einmal, wenn Gottes Volk am großen Versöhnungstag um das Heiligtum versammelt war, schauten die Kinder Israel mit Spannung und Herzklopfen auf das heilige Zelt. Sie wussten, der hohe Priester tritt jetzt direkt vor Gott hin, um ihre Versöhnung zu bewirken. Yom Kippur, heute, für dich und mich. Die ganze Welt, meine Lieben, lebt im Yom Kippur. Tag für Tag fallen die im himmlischen Allerheiligsten die Entscheidungen für die Ewigkeit. Und irgendwann an einer Stelle wird auch unser Name genannt, dein und mein Name. Das ist der Augenblick, an dem wir Hilfe nötig haben, so wie es Paulus schreibt im Hebräerbrief. Irgendwann wird auch unser Name genannt. Ja, das ist der Augenblick, an dem wir Hilfe nötig haben. Wenn dieser Augenblick kommt, in dem unser Name genannt wird, dein und mein Name, dann dürfen wir sicher sein, dass Jesus für uns eintritt und den Vater bittet, uns das ewige Leben zu geben. Jesus Christus, unser Herr und Erlöser. Welche Rolle spielt Jesus in deinem Leben? Was haben wir am Anfang gelesen? Die Hauptsache: Jesus, unser hoher Priester im himmlischen Heiligtum. Hast du ihm dein Leben übergeben? Ist er der Erste und Wichtigste in deinem Leben? Die Hauptsache? Wenn du es noch nicht getan hast, dann lade ich dich dringend ein, darüber nachzudenken, zu beten und Gott das Leben zu schenken. In diesem Augenblick gehen meine Gedanken einige Jahre zurück. Es war an einem Freitagabend in Kasachstan, in der Stadt Jezgasgan. Wir hatten eine reich gesegnete Evangelisation abgehalten. Wir waren im Begriff, am Sabbatmorgen, am Sabbatnachmittag, nochmal eine Taufe durchzuführen. Wir hatten schon einige Taufen vorgenommen. Und an diesem Freitagabend stehe ich mit Friedrich Ziegler in den Gemeindesaal dort. Wir unterhielten uns noch ein bisschen, wie das alles ablaufen sollte. Und plötzlich steht vor uns beiden ein junges Mädchen. Wir kannten sie. Ihre Schwester hatte sich schon in der Taufe davor Christus übergeben. Und nun kommt Nadja. Nadja hieß sie. Sie steht da vor uns. Wir wussten, sie kämpfte. Und wir waren uns noch nicht sicher, ob wir sie zur Taufe zulassen könnten, denn sie war erst 12 Jahre alt. Aber sie war schon entwickelt, schon eine junge Dame, möchte ich sagen. Nadja steht vor uns, vor Friedrich und vor mir, mit ganz großen, dunklen, bittenden Augen. Darf ich bitte getauft werden? Ich schaue zu Friedrich rüber. Wir verständigten uns, ein kurzes Kopfnicken. Wir wussten, auch wenn sie erst 12 Jahre alt war, sie wollte mit ihrer Schwester zusammen den Weg des Glaubens gehen und mit Jesus Christus leben. Dann strahlte sie über das ganze Gesicht. Der glücklichste Mensch der Welt. Am nächsten Tag war die Taufe. Ich sehe noch Nadja, wie sie aus dem Taufwasser herauskommt, strahlend und glücklich. Nadja konnte wunderschön singen, natürlich in Russisch. Und dann hat Nadja in der großen Versammlung, wo wir noch einmal zusammen waren, ein Lied gesungen. Ich höre es noch jetzt. Und zwar, leider ist dieses Lied heute nicht mehr in unserem Liederbuch existent. Aber einige von euch kennen es ganz bestimmt noch. Fels des Heils, geöffnet mir, birg mich ewiger Hort in dir. Lass das Wasser und das Blut deiner Seite heilge Flut mir das Heil sein, das frei macht von der Sünde, Schuld und Macht. Und dieses Lied, von Nadja gesungen, klang durch die Riesenhalle. Fels des Heils geöffnet mir, birg mich ewiger Hort in dir. Meine Lieben, wie ist es mit uns? Mit dir? Ist die Hauptsache in unserem Leben Jesus Christus, unser Heiland, unser hoher Priester, unser kommender König? Eins dürfen wir wissen: Gott ist die Liebe. Und weil er uns liebt, hat er einen Punkt gefunden, von dem Rhein und Himmel auf diese Erde herunterzukommen, im Allerheiligsten, wo er die Sünden vergibt und die Kinder Gottes annimmt. Ach, dass wir doch auch ganz ihm gehören möchten. Amen.